Giacomo hat es neulich auf einer Veranstaltung so schön gesagt, ihm wäre total bewusst geworden, er wünscht sich, beschützt zu werden. Und das war echt interessant, weil das hat dann mit einigen Männern in der Runde richtig was gemacht, weil die haben gemerkt, so krass, ich will das eigentlich auch, ich könnte das gar nicht ausdrücken, ich könnte es gar nicht sagen. Aber wo du das gerade sagst, merke ich, da passiert was in mir, weil ich das eigentlich ja irgendwo auch will, in irgendeiner Form. Das ist ja immer individuell natürlich. Aber so, wenn ich jetzt in meinen Fußballclub gehe und dann sage, boah Leute, irgendwie ist mein Bedürfnis nach Harmonie und Schutz hier in Frage gestellt und ich fühle mich hier eigentlich gar nicht immer so wohl, sei denn, ne, dann ist es ein super hohes persönliches Risiko, dass ich irgendwie als Pussy oder sowas ab oder als Schwuchtel oder so, ne, das ist wieder Ablehnung von Weiblichkeit und so weiter, diffamiert werde, sage ich jetzt mal, damit meine Männlichkeit verliere und es dann ist dann ein ganz harter Weg, sich die wiederzuholen.
Und das war Daniel Pau. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Ein Mann entdeckt sein inneres Königreich der Emotionen und ist überrascht vom Reichtum, der sich dort verbirgt. Daniel Pau ist genau dafür zuständig, diese verborgenen Schätze zu heben und neue Wege zu zeigen. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und wenn ich jetzt sage, heute ist eine spezielle Folge, dann ist das vielleicht sogar schon Teil der Story, über die ich heute nämlich sprechen möchte, mit einem ganz lieben Gast. Und wenn ich das so salopp anmoderiere, dann würde ich sagen, heute geht's um uns, liebe Jungs, Kerle, Männer. Boys Clubs dieser Welt da draußen. Akademisch würde man wahrscheinlich sagen, Mann natürlich mit Doppel-N. Wir sprechen heute über das Patriarchat oder vielleicht auch die Neudefinition des Patriarchats. Und damit wir direkt vorne ab in der Anmoderation so mal alle No-Brainers, die es wahrscheinlich in diesem Zusammenhang gibt, schon direkt ausspeichern. Ich versuche bewusst heute mal die Frage zu vermeiden, so Herbert Grönemeyer, wann ist ein Mann ein Mann? Oder irgendwie auch so dieses Bild zu bemühen von aus der bewegte Mann. Wir reden jetzt über die Männergruppe. Also irgendwie, keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas gerade hier so für mich in meinem Kopf habe und irgendwie das Bedürfnis habe, das gerade nochmal auszuspeichern. Sondern wir reden heute eben ganz bewusst über Mann, über Männlichkeit, über die Rolle des Mannes. Und in dem Zusammenhang, glaube ich auch, eben versuchen wir das gemeinsam auch mal einzuordnen. Das heißt also, es geht ganz handfest zu und gleichzeitig versuchen wir aber auch mal aus einer gesellschaftlichen Sicht darauf zu schauen und uns zu fragen, wie relevant ist das denn eigentlich gerade? Und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich nicht von meinen Persönlichkeitsanteilen, sondern von dem lieben Daniel Pau, der mir gegenüber sitzt, der unter anderem mit einem anderen Mann ein Buch geschrieben hat, nämlich dem Giacomo Fritsche. Das Buch heißt New Work Man und wir werden heute vielleicht dieses Buch aber nur gemeinsam nutzen, um eben dieses Thema gemeinsam einzugrenzen und gleichzeitig aber natürlich auch Themen, die in diesem Buch wahrscheinlich spezieller und etwas fundierter auch angesprochen werden, mal hier in diesen Raum bringen. Deswegen freue ich mich erstmal ganz besonders, den lieben Daniel begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
Ja, hallo. Danke für die schöne Anmoderation.
So, das war's schon. Nein. Daniel, bevor wir jetzt, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, natürlich auch auf euer Buch eingehen. Mal so eine kleine Warm-up-Frage für dich. Ich finde das ja immer so ganz spannend, wenn wir so jetzt mittlerweile vielleicht auch in unserer beider gesetzter Alter, wobei ich glaube ich sagen darf, ich bin so 2 Monate älter als du, also mit Augenzwinkern, mal in unser Leben zurückschauen, was wir ja alten Männer so gerne tun. Ne? Wir schauen auf unser Leben zurück, um dann groß zu erklären, was wir denn jetzt alles gelernt haben. Frage an dich. Kannst du dich an den Moment in deinem Leben erinnern, wo du zum ersten Mal verstanden hast, dass du ein Mann bist?
Also ich, das ist eine gute Frage. Ich glaube für mich die erst, na gut, also mit Sicherheit gab es so diesen Kindergarten oder vielleicht auch davor Moment. Jungs haben irgendwie einen Schniedelwutz oder wie auch immer das dann genannt wurde, ne? Und das, also das merken wir ja sehr früh. Ich kann mich interessanterweise an 2 Sachen erinnern. Das eine ist beim Fußballspielen. Ich habe als Kind und Jugendlicher sehr viel und sehr passioniert Fußball gespielt. Ich hatte gar nichts mehr am Hut mit, aber damals war das so mein Ding. Und da kann ich mich dran erinnern, dass das schon so im Alter von 6, 7 Jahren, als das so anfing, so vom Spielen in das Wettkämpferische zu gehen und dann auch so ein Gewinnen-Wollen-Ding dazukommt, dass es dann schon so war, ah, die Mädchen sollen mal lieber nicht mitspielen oder wenn dann in der anderen Mannschaft. Also dass da eine klare Trennung sozusagen stattgefunden hat, die einen qualitativen Unterschied gemacht hat. Und eine andere Erinnerung ist, da weiß ich nicht, wie alt ich war, vielleicht 3 oder 4. Da waren wir irgendwo draußen im Sommer. Also ich bin wirklich noch richtig klein. Und ich hatte so eine Spielfreundin als kleiner Junge. Das waren natürlich Bekannte von meiner oder Freunde von meiner Mutter. Und die hatten eine Tochter. Und die waren indischer Herkunft. Und die hatten so ein indisches Kinderkleid. Ich kann das gar nicht genauer beschreiben gerade. Und das hatten wir irgendwie an. Und dann dachte ich, daran erinnere ich mich noch, dann dachte ich, das ist irgendwie total bequem, weil man ist so beweglich und so flexibel mit diesem Kleid. Und ich bin dann irgendwie so den halben Tag damit rumgelaufen und dann, ich habe so dunkle Erinnerungen noch daran und dann habe ich irgendwann begriffen, als Junge sollte man sowas ja nicht tragen. Und da weiß ich noch, da habe ich das erste Mal so, oder zumindest bewusste Irritation verspürt, dass ich dachte, okay, manche Sachen darf ich als Junge und manche vielleicht auch nicht. Und es liegt irgendwie an dem Geschlecht. Also natürlich nicht so formuliert, ne? Aber das ist so, das sind so die zwei Punkte, die mir da so jetzt aus meiner frühen Kindheit einfallen.
Mhm. Vielleicht sind wir ja jetzt schon, ich nenne das jetzt mal im Spiel, weil ich bin der festen Überzeugung, dass du jetzt wahrscheinlich auch irgendwie Dinge geteilt hast, die, also ich könnte jetzt was dazulegen. Also weil ich glaube auch, wenn ich mir selber die Frage gestellt hätte, dann geht man ja auch so auf die Suche, weil ehrlicherweise wurde mir die vielleicht so bewusst noch nie gestellt. Mhm. Und meine Frage ist, vielleicht können wir da jetzt schon weiterlaufen. Ist das vielleicht auch schon ein Teil, der zum Beispiel in eurem Buch eine ganz wichtige Rolle spielt? Also so irgendwie zum ersten Mal zu verstehen, dass es da irgendwie eine Art von Unterschied gibt. Und diese Unterschiede haben jetzt nicht nur was mit dem Geschlecht zu tun, sondern auch mit dieser Rollendefinition, die da drin hängt.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, ob du auch bei dir gerade auch ein Bild entstanden ist. Vielleicht magst du das gleich noch teilen, wenn es noch kommt. Für uns im Buch ist, oder über den Buchschreibprozess, ich habe mich die ersten 30, 32 Jahre meines Lebens nicht bewusst damit auseinandergesetzt, ob ich jetzt Mann oder Frau bin. Für mich hat das nie eine besonders prominente Rolle gespielt. Also das ist erst in den letzten 3, 4 Jahren so entstanden. Und dann im Schreiben und im Nachforschen und in vielen Gesprächen wird einem dann doch schon sehr bewusst, wie stark diese Stereotype wirken. Und ich meine, die erste Frage oder spätestens die zweite Frage, wenn im Umfeld jemand ein Kind erwartet, dann ist immer die Frage, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Und das zeigt ja, wie wichtig, also wie fundamental wichtig diese Unterscheidung für uns ist. Dass das direkt immer die Frage ist, die kommt, ne? Weil das einfach, wir Menschen, wir denken natürlich in Kategorien auch, um uns die Welt greifbar und erfahrbar zu machen und das ist halt für die Einordnung von Menschen eigentlich meistens die erste oder spätestens die zweite Einordnung, ne? Wenn wir jemanden sehen, der jetzt im Fernsehen, auf der Straße, wo auch immer, dann ist erstmal so die Frage, ist das ein Mann oder eine Frau, wo kommt die Person her, ne? Also das sind so diese ganzen Kategorien und die Geschlechter. Das Geschlecht ist halt eine sehr, sehr prominente Kategorie und kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs nochmal drauf. Da hängt einfach sehr viel mit dran, was wir daraus dann machen an Konstruktion auch.
Mhm. Genau, an der Stelle taucht in mir so auf, okay, was wäre denn eigentlich, wenn das nur so eine Art Sortierhilfe ist, wie du auch sagst? Vielleicht ist es ja so, dass diese Geschlechtereinteilung und alles, was damit auch zusammenhängt, eigentlich eher nur so eine Art, wie ich es schon meinte, so eine Art von Sortierhilfe ist, damit eben es jetzt nicht immer super komplex wird und man die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt ist, irgendwie jetzt gerade gemeinsam zu definieren, wer ist jetzt gerade was oder so. Ist das vielleicht auch jetzt gerade so ein Prozess? Vielleicht steigen wir wirklich direkt mal ein in so einer, in der Diskussion oder auch, man muss ja auch wirklich sagen, in einem Thema, das ja gerade auch hochpräsent ist und hochrelevant ist, wo es vielleicht auch darum geht, okay, wann ist das irgendwie noch gesund und wann ist es ungesund? Wann kippt es zum Beispiel auch in so einer totalen Überdefinition von, okay, wer ist jetzt gerade was? Ist das vielleicht auch irgendwie Teil dieses Themas für dich?
Also eine aufgeheizte Diskussion so im Sinne von Gender-Gaga. Also wir haben ja im deutschen Sprachraum eine sehr pointierte Diskussion darüber, wie wir das sprachlich auch abbilden, also mit, ob man jetzt gendert oder nicht und so weiter. Und wir bedienen uns halt dieser Unterscheidung permanent. Also morgens nach dem Aufstehen, wenn du ins Bad gehst, hast du schon unterschiedliche Produkte, natürlich, also natürlich in Anführungsstrichen für Männer und Frauen, die aber auch unterschiedlich aussehen, die unterschiedlich vermarktet werden. Nun, das geht den ganzen Tag so weiter. Also wir leben eigentlich in, oder Jungs und Mädchen und später auch Männer und Frauen leben eigentlich in psychologisch unterschiedlichen Realitäten ein Stück weit. Das ist im gewissen Grad ist das natürlich, also wir wollen das jetzt auch nicht abschaffen. Wir sagen, wir wollen quasi mit dem Buch und unseren Überlegungen und auch Anregungen, die da drinne sind und den Workshops, die wir anbieten, wollen wir quasi einen bewussteren Umgang damit anregen und ermöglichen und auch unabhängig von diesen Geschlechterrollen in das menschliche Potenzial kommen, weil die Geschlechtereinteilung zwischen Mann und Frau ist einfach eine unfassbar schlechte Kategorisierung. Daphne Joel, das ist eine, finde ich, ganz tolle Forscherin, israelische Forscherin, die über 40 Jahre neurobiologische Forschung gemacht hat zum Thema Geschlechtsunterschiede, ein ganz wunderbares Buch dazu geschrieben hat, das heißt, das Gehirn hat kein Geschlecht. Und die zeigt in dem Buch unter anderem, neben ganz vielen anderen Dingen, zwei Sachen auf. Und zwar zum einen, dass die Forschung jahrzehntelang einen ganz starken Gender-Bias hat, also ganz viele Forschungsergebnisse aus der Vergangenheit, etwas weiter zurückliegend, die immer noch im Narrativ enthalten sind, halten eigentlich modernen wissenschaftlichen Standards gar nicht stand. Also viele vermeintliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden beim genauen Hingucken verschwinden die. Und das Zweite ist, wenn wir da jetzt genauer drauf schauen, dann merken wir, dass im Geschlecht, also innerhalb der Gruppe Frauen und innerhalb der Gruppe Männer, sind die Unterschiede viel, viel größer als zwischen Frauen und Männern. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber das heißt, wenn wir unterscheiden zwischen Männern und Frauen, gibt es eine viel größere Überlappung zwischen Männern und Frauen, als es in dieser Gruppe selbst nicht gibt. Und dadurch ist es als Unterscheidungskriterium eigentlich denkbar schlecht, weil wir haben eigentlich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir über etwas typisch Männliches reden, dass es tendenziell auch eine Frau sein oder etwas typisch Weibliches sein könnte. Und das ist einfach nicht hilfreich und gleichzeitig schränkt es uns doch ganz schön ein, je nachdem, als was für ein Geschlecht wir gelesen werden von anderen Menschen, weil Geschlecht ist ja nicht nur, also ich kann mich ja selbst jetzt als Frau identifizieren zum Beispiel, dann wäre das meine Gender-Identität, also ich würde mich im sozialen Sinne mit dem Gender weiblich assoziieren, aber wenn ich trotzdem als Mann gelesen werde von meinem Umfeld, werde ich ja auch von meinem Umfeld so behandelt. Deswegen ist Geschlecht halt auch immer eine soziale Frage. Und da müssen wir einfach drüber reden, weil da gibt's viele Wechselwirkungen.
Ist das denn auch die Initialzündung gewesen? Also auch hier dann mal ganz konkret jetzt der Übergang zu dem Buch, was du mit dem Giacomo geschrieben hast. Auch da glaube ich ja durchaus immer an, vielleicht ist es so ein Momentum oder so dieser eine Moment, wo auf einmal eben tatsächlich wie so eine Initialzündung im Raum steht. Okay, es muss jetzt irgendwie ein Buch dazu geschrieben werden oder manchmal ist es ja sogar auch so, es will gerade geschrieben werden und irgendwie so die Idee, lass mal anfangen. Also gibt's da auch so diesen speziellen Moment oder war das vielleicht auch sogar ein gemeinsames Erlebnis oder eben vielleicht sogar auch in dem Zusammenhang eine Fragestellung oder Beobachtung, die halt vielleicht immer wieder bestätigt wurde, woraufhin dann irgendwie klar war, was du ja auch gerade gesagt hast, dass es da ja auch in interessanter Weise, wie du schon sagst, ja ganz viele belegbare Erkenntnisse gibt, die interessanterweise ja zum einen vielleicht gar nicht bekannt sind und zum anderen, wenn man dann eben ja mal schaut, was da für Projektionen, du hast das den Begriff Narrativ genannt, also alles, was da so dranhängt an Stories, etwas salopper formuliert, ja so in der Welt da draußen unterwegs ist und wo man sich dann ja manchmal auch durchaus fragt, warum weiß das eigentlich keiner? Ist das jetzt irgendwie auch alles Teil so dieses Prozesses gewesen, zu sagen, wir müssen das irgendwie mal schriftlich niederlegen und irgendwie vielleicht auch sogar sortieren, damit das irgendwie klarer wird?
Müssen wir ein bisschen aufräumen. Ja, schon. Also das, ich springe jetzt mal kurz, das, weil ich mir fällt gerade ein Beispiel ein, ne, in diesen ganzen Mythen, die da rumlaufen. Es wird ja mal gesagt, Männer, jetzt kommt hier das ganze Testosteron in den Raum und jetzt fängt das Machtgerangel an oder irgendwie sowas, ne? Ja, Testosteron, also ein ausgeprägtes Machtmotiv korreliert tatsächlich mit einem etwas höheren Cortisonspiegel, nicht Cortison, einem Testosteronspiegel. Aber Östrogen, also das weibliche, ich sag mal in Anführungsstrichen Schwesterhormon, wird aus Testosteron quasi hergestellt. Das heißt, im weiblichen Körper passiert im Endeffekt das Gleiche, es wird nur noch daraus Östrogen wiederum gebaut. Deswegen ist bei Frauen, die ein höheres Machtmotiv haben, tendenziell auch ein höherer Östrogenspiegel zu finden. Ne, und das ist halt immer diese Narrative, so ja, jetzt kommen die Männer mit dem Testosteron. So einfach ist es nicht und wir müssen einfach viel genauer hinschauen und vorsichtig sein, was wir vermeintlich biologisch erklären für etwas, was wir sozial gelernt haben. Weil diese ganzen Geschlechterbilder, die wirken einfach sehr stark sozial und das ist auch der Aufsatzpunkt fürs Buch gewesen. Giacomo und ich sind ins Gespräch gekommen über einen Freund, der meinte so, der Giacomo beschäftigt sich irgendwie mit Männlichkeit seit ein paar Jahren und hat da interessante Ideen. Daniel, du machst doch was mit New Work und da ist doch irgendwie auch so mit den Männern manchmal, keine Ahnung, und redet doch mal miteinander. Ja, und im Gespräch haben wir dann irgendwie gemerkt, hey, wir treffen uns irgendwie an einem Punkt, wo wir zusammenkommen, dass wir merken, der Giacomo ist sehr stark in der Mindfulness-Bubble, der ist da auch Max-Planck-Institut und so weiter, also auch sehr fundiert unterwegs. Und da sind viel, oder es ist einfach augenscheinlich mehr Frauen da. Und also er kam so aus dieser Bubble und ich kam aus der Bubble so, New Work und für Selbstorganisation, Macht abgeben und so weiter in Organisationen. Und da ist mir über die letzten 12 Jahre erstmal nicht aufgefallen, aber rückblickend ist es mir dann aufgefallen, halt so krass, es sind einfach viel häufiger Frauen in diesen Workshops und die Prozesse werden auch später viel häufiger von Frauen gestaltet und auch erfolgreicher gestaltet. In meinem Gefühl. Und das haben wir erstmal übereinander gelegt und haben dann gedacht, lass uns doch mal schauen, gibt's da irgendeine Erklärung für? Wie kann das denn sein? Und dann sind wir relativ schnell über das, was man traditionelle Männlichkeit nennt, gestolpert, sind in dieses Loch eingetaucht und 2,5 Jahre später kamen wir mit dem Buch raus. Und dazwischen war ganz schön viel Irritation bis hin, wir waren manchmal auch echt schockiert, weil wir uns das gar nicht bewusst war, wie krass diese Gender-Stereotype wirken, also traditionelle Männlichkeit, wie einschränkend das sein kann. Und gleichzeitig aber auch, hey, da ist so viel Potenzial, was wir eigentlich besser nutzen können für uns individuell als Männer, aber auch für uns als Gesellschaft, für Organisationen, auch im betriebswirtschaftlichen Sinne und letztlich für den Planeten, weil das Thema zu allen Ebenen quasi eine direkte Verbindung hat.
Jetzt darf ich kurz an der Stelle mal auch hier für alle Zuhörerinnen sagen, wir hatten uns übrigens ja bewusst dazu entschieden, dass ich das Buch nicht lese, um mal zu schauen, was da sich daraus so ergibt. Und deswegen stelle ich jetzt mal so die Frage, du hast gerade davon gesprochen, dass ihr ja dann in diesen Prozess eingestiegen seid, wo ihr ja irgendwie erstmal vermeintlich 2 Parameter übereinander gelegt habt und dann offensichtlich festgestellt habt, dass die irgendwie ja nicht nur korrelieren, sondern dass da irgendwie offensichtlich Muster zu erkennen sind, die immer irgendwie wieder auftauchen. Und ich weiß nicht, aber du darfst mich gerne korrigieren. Ich habe auch so einen Begriff gehört wie, oh, wir waren da an der einen Stelle echt schockiert. Was war denn so ein Schockmoment? Also wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass du mir gerne sagen darfst, dass das vielleicht so in dem Buch etwas genauer durchbeleuchtet wird. Jetzt mal die Frage an der Stelle. Gab's auch hier den einen ultimativen Schockmoment oder auch hier wieder gab's den ersten Schockmoment, wo ihr dann gesagt habt, okay, lass da mal Double-Click machen und mal schauen, was da eigentlich hinterhängt. In der ZIP-Datei, so nenne ich das jetzt mal.
Ja, ich könnte jetzt die Triade wissenschaftlicher Erkenntnisse hier eine Dreiviertelstunde runterbeten. Ja. Ich versuche irgendwie punktuell vielleicht ein paar rauszugreifen, genau, sodass ein Gefühl dafür entsteht. Also es fängt so ein bisschen witzig manchmal an. So, das ist das, was man dann auch irgendwie bei irgendwelchen mehr oder weniger witzigen Comedians mitkriegt. So, ein Mann verläuft sich und fragt nicht nach dem Weg und eine Frau fragt sofort oder so. Und tatsächlich ist so, dass Männer 4-mal länger brauchen im Schnitt, um nach dem Weg zu fragen. Und das ist so auf der Oberfläche, das ist ja so, ne? Aber wenn wir dann tiefer tauchen, merken wir, okay, das sind krasse Strukturen, weil Männer holen sich auch viel seltener Hilfe und viel später Hilfe als Frauen, wenn es um echte substanzielle Probleme gibt, bei zum Beispiel psychischen Störungen oder Erkrankungen. Also die Vorsorgeleistungen, die Männer in Anspruch nehmen, sind deutlich weniger als Frauen. Auch bei mentaler Unterstützung, Coaching, Psychotherapie und so weiter. Aber sie profitieren natürlich im gleichen Maße davon wie Frauen. Also da gibt es keinen Unterschied zum Beispiel. Dann, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, also Männer leben ja kürzer als Frauen. Im Schnitt, je nachdem, welche Statistik man bemüht, 4,8 bis 6,x Jahre. Ne? Also plus minus 5 Jahre. Und ich dachte immer, also ich habe das in der Schule schon gelernt, und ich dachte mal, das ist halt so. Es wird irgendwelche biologischen Gründe dafür geben oder so. Tatsächlich ist der weibliche Genpool etwas resilienter wegen den zwei Chromosomen, die gedoppelt sind. Aber das erklärt bei weitem nicht diesen Unterschied. Also bei weitem nicht. Und der Unterschied liegt einzig und allein an der Lebensführung. Also Suizidraten sind bei Männern deutlich höher als bei Frauen. 94% tendenz steigend aller Gefängnisinsassen sind Männer. 70% aller Gewaltopfer sind Männer. Also Männer sind auch die häufigsten Opfer von Gewalt durch Männer. Das heißt nicht, dass wir auch auf die Gewalt gucken müssen, wo Frauen natürlich Opfer von Männern sind. Ne? Darum geht's gar nicht. Aber das ist, will nur sagen, so, das ist so der Teil im Raum, der meistens nicht beleuchtet wird. Mhm. Und wir wollen einfach diesen Lichtkegel größer machen. Und wenn wir ins Arbeitsleben gucken, sehen wir halt auch, dass Männer im, es gibt, also Männer haben ja diesen Overconfidence Bias. Also wir Männer und überschätzen uns tendenziell, also das ist ein Stereotyp, der tatsächlich wissenschaftlich nachweisbar ist. Männer überschätzen sich, Frauen unterschätzen sich im Mittel. Es sind alles Mittelwerte hier, es kann im Einzelfall immer anders sein. Das ist ein ganz wichtiger Disclaimer. Ne? Das ist jetzt nicht so, wenn ihr das jetzt hört und denkt jetzt, jeder Mann ist so. Nein, aber im Mittel ist es die Tendenz. Das ist übrigens in der Sexualität so. Also in der Sexualpsychologie, wenn Erhebungen gemacht werden, wird bei Männern schon von vornherein die Antworten runtergerechnet, weil man inzwischen erwiesen hat oder sozusagen nachgewiesen hat, dass es immer diesen Bias gibt in der Sexualforschung. Naja, kennt vielleicht der ein oder andere aus den persönlichen Gesprächen mit Freunden. Naja. Das Gleiche zeigt sich aber zum Beispiel auch im Führungsverhalten. Männer schätzen sich im Schnitt, wenn man fragt, hey, wie gut, was glaubst du, wie gut bist du als Führungskraft unterwegs, schätzen sich Männer im Schnitt besser ein als Frauen. Fragen wir allerdings die Geführten, also die in Anführungsstrichen Untergebenen, zeigt sich, dass
die Mitarbeitenden,
dass im Schnitt, der Unterschied ist gering, aber ist sehr stabil, Frauen als bessere Führungskräfte wahrgenommen werden als Männer im Vergleich. Nochmal der Disclaimer, ich sag's jetzt ein letztes Mal, nur ist mir mega wichtig bei dem Thema, es kann im Einzelfall immer komplett anders sein. Und das zieht sich durch eine ganze Menge an Forschungsergebnissen, zum Beispiel auch, ich glaube, dann höre ich auf mit den ganzen, ne, ich will nur zeigen, da gibt's eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Richtungen. In der Persönlichkeitspsychologie gibt es etwas, das wird die dunkle Triade genannt. Das sind drei Persönlichkeitseigenschaften, die, mit denen man in der Regel wahrscheinlich die meisten Menschen nicht so gerne assoziiert sein möchten. Das ist Machiavellismus, ganz komplizierter Begriff, aber das ist was zu tun mit, ich sag mal, unmoralischer Machtausübung. Narzissmus, das ist so die Selbstüberhöhung und damit einhergehend häufig, ja, die, ich sag mal jetzt salopp so, das Fertigmachen anderer Personen oder nicht wertschätzend. Und das dritte ist Psychopathie, wo es quasi um das unempathische Verhalten geht. Und diese drei Eigenschaften bedingen sich quasi ein Stück weit gegenseitig. Also wenn die eine stark ausgeprägt ist, dann gibt es die Tendenz, dass die andere auch zunimmt. Deswegen dunkle Triade, weil die sich gegenseitig in Anführungsstrichen hochschaukeln können. Und das hängt zusammen mit unmoralischer Machtausübung, Sexismus, Unterdrückung anderer, unempathisches Verhalten. Und so weiter und so fort. Also das gibt quasi sehr eindeutige Belege. So, und ja, maybe you're guessing already. Männer schneiden da im Schnitt höher ab als Frauen. Und zwar deutlich und auch also unsignifikant. Also es ist ein belastbares Ergebnis. Und Dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen hinsichtlich dieser dunklen Triade, der hat Wissenschaftler so beschäftigt, weil sie dachten, es kann doch nicht sein, dass das das Geschlecht ist, das hier so einen Unterschied macht. Und deswegen wurde eine Riesenstudie mit sehr viel Aufwand gemacht, eine Meta-Analyse, wo alle möglichen Studienergebnisse nochmal zusammengefasst wurden und auf eine Geschlechtsverzerrung untersucht wurden, mit dem Ergebnis, dass es keine gibt. Also der Unterschied liegt tatsächlich am Geschlecht. Der liegt natürlich nicht am biologischen Geschlecht, sondern, na, das ist immer wichtig zu sagen, das liegt daran, was verknüpfen wir mit Mannsein oder Frausein. Und da verknüpfen wir einfach unterschiedliche Dinge mit. Zum Beispiel der typische Stereotyp, Frauen können besser zuhören, Männer eben nicht. Die sind vielleicht gut im Umsetzen oder so, die müssen jetzt mal was machen. Oder meine Oma meinte neulich, Frauen bauen keine Flugzeugträger. Meine Oma ist, also die ist super cool und die ist auch 93, die kommt natürlich aus einer ganz anderen Generation, aber ne, das sind einfach diese Glaubenssätze um Geschlechter herum, die halt bestimmte Bilder erzeugen und die auch ein gewisses Korsett, also eine gewisse, Korsett schränkt einen ja immer ein, einen gewissen Pfad für die eigene Persönlichkeitsentwicklung bahnen. Und das wollen wir aufrütteln.
Mhm.
Das war jetzt eine sehr lange Antwort.
Ja, ich glaube, was an der Stelle vielleicht auch wichtig ist, dass, und ich finde das ja auch, du hast es mehrfach erwähnt, dass das Thema an sich extrem facettenreich ist, extrem wahrscheinlich auch komplex ist und gleichzeitig, wie du auch sagst, manchmal sehr, sehr einfache Ergebnisse da drin hängen.
Und das
ist ja vielleicht auch die Intention, auch vielleicht von diesem Buch oder auch, ich glaube, in dem Zusammenhang der Diskussion, die uns wahrscheinlich allen gut tut, dass wir hier zum einen nicht über Schuldfragen pauschal sprechen, also schon gar nicht über irgendwie oberflächliche Polarisierungen, sondern dass es manchmal eben sich lohnt, im wahrsten Sinne des Wortes ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, den Double-Click zu machen, um da auch ein paar Dinge gleich mal in den Kontext zu setzen. Und deswegen finde ich, und ich glaube, den Anspruch habe ich jetzt auch hier gerade in diesem Format, durchaus da eben auch etwas tiefer einzusteigen. Und deswegen, wie du schon richtig sagst, ja, da gibt's jetzt wahrscheinlich noch 10 Aspekte, die du jetzt erstmal so noch gar nicht genannt hast. Und trotzdem finde ich zumindest, ist es schon klarer geworden, wo ja auch euer Ansatz drin besteht. Und ich versuche jetzt nochmal vielleicht einen Schritt weiter zu gehen und das irgendwie so zu verdichten. Vielleicht gelingt uns das ja. Wenn das Buch die Antwort auf eine Frage wäre, wie lautet die Frage?
Das sind eigentlich zwei Fragen. Wir haben das Buch in zwei Teile grob unterteilt. Der eine Teil ist der Problemraum, der andere Teil ist der Lösungsraum. Und ich bin ja auch systemischer Berater und Organisationsentwickler. Ich habe natürlich immer so eine Tendenz, lösungsorientiert zu arbeiten. Weil Problem Talk create Problems and Solution Talk creates Solutions. Aber weil wir haben im Zuge der feministischen Arbeit, die super wichtig ist, sind wir geübt als Gesellschaft darin, auch sicherlich in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, aber es gibt einen Diskurs darüber, über die Einschränkungen, die durch patriarchale Strukturen als Gegenentwurf zum Feminismus, oder ein Gegenentwurf ist das falsche Wort, aber das möchte der Feminismus ja ein Stück weit überkommen, um Gerechtigkeit für alle, nicht nur für Frauen, sondern für alle herzustellen. Wird aber oft missverstanden. Also wir sind ganz gut da drin, über die Diskriminierungserfahrung von Frauen und auch zunehmend von anderen benachteiligten Gruppen zu sprechen. Aber total schlecht da drin, über die Diskriminierung von Männern, in Klammern vor allem durch Männer selbst, Klammer zu sprechen. Und dafür müssen wir erstmal Wissen und ein Gespür entwickeln. Erstmal für uns selbst, aber auch als Gesellschaft, als Gemeinschaft, das besprechbar machen zu können. Und deswegen haben wir erstmal diesen ersten Teil des Problemteils. Also was ist, ne, da wäre die Frage, was ist eigentlich problematisch an, in Anführungsstrichen, Mannsein oder an dem Verständnis von Mannsein, was wir in der Gesellschaft so kultivieren bei uns. Und die zweite Frage wäre, wenn wir jetzt wissen, da gibt es Einschränkungen, was ist denn das Potenzial und was kann ich für mich und wir für uns da eigentlich alles eventuell möglich machen? Und dafür haben wir im zweiten Teil quasi, wir bieten nicht die Antwort im Sinne von, hey, so sollte jetzt Mannsein funktionieren, sondern wir bieten eigentlich eher eine Reiseroute, die ich mitnehmen kann und meine eigenen Pfade wählen kann, um zu einem Verständnis zu kommen. Wir nennen es lebensdienliche Männlichkeit, was quasi im besten Sinne auch ganz egoistisch sein darf, weil ich dann vielleicht glücklicher bin. Aber ich bin auch in gewissem Sinne ein besserer Bürger oder besser verträglich, lebensdienlicher im gesellschaftlichen Sinne für meine Mitmenschen. Ja. Und da ist die Frage dann des Lösungsraums.
Und bleiben wir mal bei diesem Bild, also Problem Space und Solution Space. Und wahrscheinlich auch, und das habe ich jetzt auch verstanden, das Spannungsfeld, was ihr damit ja auch beschreibt. Also ich glaube ja, dass wahrscheinlich das Spannungsfeld, das auch Problem Space und Solution Space, Solution Space entsteht, wahrscheinlich auch das ist, was es, ich sag jetzt mal, schwierig macht im Sinne von, wie finde ich denn zum Beispiel jetzt gerade auch als Mann meine Rolle, weil ich natürlich auch eine ganz eigene Sozialisation habe, weil ich ganz eigene Erfahrungen habe, weil ich auch, ich sag jetzt mal auch so einen Begriff, einen ganz eigenen Reifegrad habe, damit sage ich jetzt bewusst nicht schlau und doof, sondern eher einen ganz eigenen Blick auch auf dieses Thema. Und nehme jetzt zum Beispiel gerade wahr, ja, das ist jetzt gerade irgendwie auch ein echtes Thema. Ich sage jetzt mal bewusst Thema und ein echtes Problem. Und hab da vielleicht auch so eine Idee oder lest da jetzt vielleicht auch gerade ganz viel. Ich sag ja, das Thema, ich glaube, je nach Bubble ist das ja gerade extrem präsent, in welcher Form auch immer. Und hänge jetzt in diesem Spannungsfeld. Und jetzt ist meine Frage, kann mir das Buch dabei helfen, dieses Spannungsfeld zum Beispiel nochmal anders zu betrachten? Also weil du hast, glaube ich, auch, das habe ich rausgehört, vielleicht geht's ja wie bei allem erstmal um so eine Art Bewusstwerdung. Und dann ja auch erstmal so eine, wo stehe ich denn eigentlich? Oder wie kann ich mich denn jetzt hier eigentlich gerade erstmal sortieren? Und deswegen ganz konkrete Frage, ist es eben an der Stelle vielleicht sogar, und jetzt kommen wir mal zu dem Begriff Sortierhilfe, und ich meine damit jetzt nicht linear abgeleitet, Problem erkannt, zack, Lösung. Das ist ja auch so ein Ding, auf das wir ja so quasi gedrillt wurden. Jetzt allerdings auch nicht nur in dieser Diskussion, sondern man könnte sagen, vielleicht gehen wir da ja auch gleich nochmal darauf ein, im organisationalen Kontext kommen wir ja auch sicherlich alle ein Stück weit aus dieser Zeit, ne, wo es heißt, alles klar, Problem erkannt, kein Problem. So muss man eine Stunde hinsetzen und ein bisschen brainstormen und automatisch ist schon die Lösung im Raum. Also zurück zu der Frage, kann das Buch dabei helfen, mir das irgendwie erstmal zu sortieren?
Ja, auf jeden Fall, kauf das Buch.
Stimmt, würde mich wundern, wenn du jetzt Nein sagen würdest.
Naja, also unser Anliegen mit dem Buch ist schon, dass das Buch wie ein Coaching-Gespräch funktionieren kann. Ah. Deswegen gibt es in dem Buch auch ganz konkrete Übungen. Es gibt Übungen, die ich mit mir selbst machen kann. Es gibt Meditation, es gibt Übungen, die ich mit mir selbst machen kann. Und es gibt Übungen, die immer Dialog stattfinden mit einer anderen Person. Und es gibt noch eine Gruppenübung. Also es gibt ganz viele. Es gibt auf jeden Fall Anregungen dafür. Das Vertrackte ist, traditionelle Männlichkeit, ein Prinzip traditioneller Männlichkeit ist keine Hilfe in Anspruch nehmen. Wir hatten das ja vorhin mit dem, ne, ich habe mich verlaufen und ich brauche viermal so lang, also im Schnitt, wie eine Frau im Schnitt, um nach dem Weg zu fragen. Das ist ja sozusagen an der Eisbergspitze oben. Aber wenn es mir total schwerfällt, wenn ich mit meinen eigenen Unsicherheiten, deswegen wird ja auch immer Power of Vulnerability und bla, und das wird ja dann auch immer ganz hochgekocht, wenn jemand das gezeigt hat, vor allen Dingen, wenn es mal ein Mann ist. Ne? Aber da ist ja auch was dran, weil es eben für Männer sehr, sehr schwer ist und natürlich auch für Frauen in männlich dominierten Kulturen oder Kultur, ich sag mal Organisationen, Kulturkreis, Kreisen, Bereichen, Systemen. Und deswegen ist es ja, das ist halt doppelt tricky, weil es ja dadurch schwer fällt, das überhaupt erstmal in Kontakt zu bringen, wenn da eine Unsicherheit besteht. Und das, also was mich wirklich auch überrascht hat, ist, es gibt vom Bundesministerium für Familie, Soziales, Frauen und so weiter und Jugend, also das ist ein sehr langen Titel bekommen, gibt's eine Studie darüber, was das Selbstverständnis von Männern in Deutschland ist. Und ich dachte so, okay, da sind natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel sind halt irgendwie konservativ, regressiv, dann ist mehr oder weniger ein Drittel wahrscheinlich so indifferent und ein Drittel sind halt irgendwie so plus minus, ne, habe ich gedacht. Aber das ist auf jeden Fall der Anteil an ich sag mal, regressiven Strömungen, die sozusagen sagen, ey, Frauen gehören in die Küche und wir Männer gehören nach draußen und gehen jetzt irgendwie jagen, was übrigens auch ein völlig falsches Narrativ ist, aber an anderer Stelle vielleicht nochmal, die sich damit identifizieren, ist deutlich höher, als ich dachte. Ich habe jetzt die Zahl gerade nicht mehr auswendig im Kopf, aber es ist irgendwo um die 20%. Und dann gibt es einen Riesenanteil, um die 38, 37, ich weiß gerade nicht mehr genau, steht im Buch, Prozent, die einfach sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen. Und dann gibt es einen Anteil von knapp 20%, die sagen, hey, wir müssen über das Thema sprechen, weil da ist richtig Bedarf. Ne? Und interessanterweise ist, wenn wir Räume, also wenn Giacomo und ich in Organisationen die Chance haben, einen Raum zu schaffen, merken wir oft so, okay, da ist ein bisschen Skepsis. Und dann geht was auf, wo Leute merken, oh krass, da ist richtig was und da ist eine Chance für mich. Da gibt es natürlich Leute, die erreicht man nie, das ist wie mit dem Klimawandel. Mhm. Aber da ist einfach ein Riesenpotenzial, glaube ich. Ja, wir wollen quasi als Einladung formulieren, mit sich selbst in besseren Kontakt zu kommen und wirklich mal ehrlich zu sich selbst zu sein, unabhängig von diesen ganzen Überlagerungen, Schichten. Na, du hast ja vorhin gefragt, wann ist ein Mann, also dass wir das nicht fragen wollen, aber diese Frage, die Gesellschaft ständig Antworten dir quasi aufoktroyiert, die mal wegzulassen und zu gucken, wer bin ich eigentlich? Ne? Weil letzten Endes ist es eine Identitätsfrage auch.
Also, wie du schon sagst, ich glaube, dass wir, wenn ihr so einsteigt, das für mich auch, glaube ich, eher so eine Art Portal ist, um eigentlich eine ganz, nicht eine andere, das klingt jetzt so, als wenn das gar nichts damit zu tun hat, sondern eben um vielleicht erstmal zu zeigen, okay, du hast wahrscheinlich mehr oder weniger unbewusst, also nee, ganz sicher unbewusst, wahrscheinlich unglaublich viele Layer irgendwie da drüber gelegt, das, was du ja auch beschreibst. Da bietet uns ja die Gesellschaft, die Welt, machen wir es mal etwas größer, uns ja ganz viele Bilder an, Projektionsflächen, aber eben auch so, ich sag jetzt mal so Sortierhilfen, ah ja, so habe ich ja zu sein und dann kann ich die ja alle nehmen. Und das ja nicht nur, sag ich mal, in der Rollendefinition an sich, also so, ne, als, ne, jetzt benutzen wir das tatsächlich mal so, als Junge fange ich ja an, irgendwie das auch schon zu lernen, wahrscheinlich eher unbewusst und damit natürlich auch wie alles, ja irgendwie auch dann erstmal zu übernehmen, ab in einem gewissen Alter natürlich auch völlig unreflektiert, wie du schon sagst. Also in den seltensten Fällen setzen wir uns mit 3 oder 4 aufs Kissen und fragen uns mal an, was macht das gerade mit mir und ist das eigentlich eher ein gesellschaftliches Bild, dem ich da entspreche oder kann ich das irgendwie neu definieren, sondern irgendwie im besten Falle kommen wir im Laufe unseres Lebens, bekommen wir die Chance, meistens ja, indem wir uns als allererstes mal selber geben, mal zu fragen, was passiert da eigentlich gerade? Und worauf ich hinaus will ist, okay, jetzt nochmal, mache ich diese Erkenntnisse und merke gerade auch, dass da unglaublich viele Layer vielleicht auch bei mir existieren. Jetzt räume ich die alle zur Seite. Und stell dann auf einmal fest, und das kann ja vielleicht auch im ersten Augenblick durchaus ja fast so ein bisschen Angst machen, dass ich meine Anschlussfähigkeit total verliere. Also jetzt, ne, so im Sinne von, ich habe jetzt gerade diese Erkenntnisse und auf einmal stelle ich fest, naja, wenn ich das jetzt allerdings alles sozusagen wegnehme und mir da jetzt total bewusst werde, was bleibt denn dann noch? Also, weißt du, was ich meine?
Voll. Und das ist ein Problem, ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt ja menschliche Grundbedürfnisse. Sicherheit. Ja, das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Und wir Männer sind total gut darin, uns in so einer Pseudosicherheit zu bangen, weil wir ganz stark lernen, wir müssen Sicherheit für andere providen, zur Verfügung stellen. Ja, natürlich haben wir selber auch ein Bedürfnis nach Sicherheit, aber das kann ich ein Stück weit auch unterdrücken oder auch überlagern durch andere Mechanismen. Jetzt definiert sich Männlichkeit auch ganz stark dadurch, durch die Ablehnung von Weiblichkeit. Und genau, kann man jetzt auch wieder Querverbindungen tun zu feministischen Strömungen und ne, das ist natürlich wichtig, dass wir das ein Stück weit auch überkommen, also diese Hierarchisierung von Geschlecht, also das Männliche über dem Weiblichen und dann noch die Ablehnung. Und auch wenn Frauen heute natürlich wählen dürfen und so weiter, es ist ja noch gar nicht so lange, wenn wir auf die Geschichte gucken, es ist trotzdem noch etwas da, was ganz subliminal in ganz vielen männlichen Boys Clubs, hast du ganz am Anfang gesagt, ne, noch mitschwingt. Und wenn ich jetzt als Mann zum Beispiel sage, und Giacomo hat es neulich auf einer Veranstaltung so schön gesagt, ihm wäre total bewusst geworden, er wünscht sich, beschützt zu werden. Und das war echt interessant, weil das hat dann mit einigen Männern in der Runde richtig was gemacht, weil die haben gemerkt, so krass, ich will das eigentlich auch, ich könnte das gar nicht ausdrücken, ich könnte es gar nicht sagen, aber wo du das gerade sagst, merke ich, da passiert was in mir, weil ich das eigentlich ja irgendwo auch will, in irgendeiner Form. Das ist ja immer individuell natürlich, aber so, wenn ich jetzt in meinen Fußballclub gehe und dann sage, boah Leute, irgendwie ist mein Bedürfnis nach Harmonie und Schutz hier in Frage gestellt und ich fühle mich hier eigentlich gar nicht immer so wohl, sei denn, ne, dann ist es ein super hohes persönliches Risiko, dass ich irgendwie als Pussy oder sowas ab oder als Schwuchtel oder so, ne, das ist wieder Ablehnung von Weiblichkeit und so weiter, diffamiert werde, sage ich jetzt mal, damit meine Männlichkeit verliere und das ist dann ein ganz harter Weg, sich die wiederzuholen. Ne, und deswegen ist dieses so, brauchst halt wirklich Räume, die wir auch nicht oder die auch moderiert, also wir brauchen auch moderierte Räume, wo genau das möglich sein kann. Und deswegen kann eine Antwort darauf sein, dass es irgendwie Männerkreise gibt, die moderiert sind. Und das ist jetzt nicht zu verstehen im Sinne von, wir brauchen Schutzräume für Männer, damit sie dann Frauen besser unterdrücken können oder so, ne? Weil auch das gibt es, aber das meinen wir gar nicht, sondern im Gegenteil, wir meinen, wir brauchen eigentlich Räume, wo diese innere Diskriminierung, die Männer erfahren, die Frauen im Außen erfahren, die ist halt sehr sichtbar. Männer erfahren, das ist unsere These, oder so erleben wir das, erfahren halt eine ähnliche Art von Diskriminierung, aber im Inneren, und die ist unsichtbar nach außen häufig. Mhm. Und dafür brauchen wir diese Räume, weil sonst ist die Gefahr, dass ich in Anführungsstrichen durch diesen Entwicklungsprozess und diesen Schritten, und du hast ja auch gesagt, das kann sich ja ganz komisch anfühlen und das braucht auch super viel Mut, und deswegen haben wir ein ganzes Kapitel zum Thema Mut auch geschrieben. Weil es kann halt sich so anfühlen, dass ich den Anschluss an meine geschlechtsbedingte Peer Group verliere. Vor allen Dingen, wenn ich in sehr stark männlichkeitsdominierten Kulturen unterwegs bin. Ne?
Mhm. Und dann sogar, dann ja vielleicht sogar ein doppelter negativer Rückkopplungseffekt entsteht, ne? So, also so im Sinne von, ich habe mich da jetzt geöffnet.
Ja.
Und wie du ja auch sagst, also vielleicht ganz konkret dieses Beispiel, weil jetzt haben wir ja beide irgendwie auch eine gewisse sportliche Affinität, nämlich so in dieser Kabine, ne, wo es zwar irgendwie die Regel gibt, what happens in Vegas stays in Vegas, und gleichzeitig ist es ja eigentlich der Raum, wo könnte man ja sagen, größte Verletzlichkeit möglich sein müsste, also jetzt mal sogar rein aus Performancegründen, also je offener es sozusagen in der Kabine zugehen kann, desto besser, jetzt sicherlich sehr pauschal ausgedrückt, kann es wahrscheinlich dann auf dem Platz laufen, bei welcher Ballsport auch immer. Mhm. Aber was ich damit meine ist, genau, jetzt sage ich das so und vielleicht moderiere ich das dann irgendwie auch erstmal falsch an und habe damit gar nicht den Effekt, dass ich mich jetzt mitgeteilt habe, nämlich auch so dieses Thema, wann kann ich mich eigentlich so verletzlich zeigen, und erfahre dann, und das ist das, was ich meinte, eigentlich den doppelten negativen Rückkopplungseffekt, und das kann ja manchmal dafür sorgen, dass die Erfahrung dann so traumatisch ist, dass ich sage, nee, also habe ich versucht und jetzt genau ins Gegenteil springe. Weißt du, was ich meine? Also dass im Grunde ja dieser Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, das auszusprechen, ja ganz, ganz verletzlich ist und eben, wie du auch gerade erwähnt hast, und es wird ja offensichtlich auch im Buch thematisiert, ganz viel Mut auch erstmal benötigt, um, sag ich mal, das Thema vielleicht für sich auch selber so zu erschließen.
Ja, und auch Weggefährten. Also es ist, ich meine, der Prozess beginnt in der Regel für einen selbst, vielleicht auch durch Anregungen mit anderen, aber ich bin überzeugt davon, dass das super sinnvoll ist, sich für einen Teil der Reise oder die Reise sowieso in irgendeiner Form zu verbünden, im besten Sinne. Ne? Mhm. Also das, ja.
Ich will noch mal einen weiteren Aspekt so mit in das Thema reinholen, also weil es eh Thema ist und ja auch sogar Teil des Titels ist und du ja auch schon eingangs erklärt hast, dass ihr euch eigentlich ja so getroffen habt, also du eher so aus dem Bereich New Work und der Giacomo eher aus dem Bereich Mindfulness, aber eben da auch dann so gemeinsame Erfahrungen gemacht habt, und mal so die Frage auch in den Raum werfen, okay, welche Auswirkungen, vielleicht ist das jetzt auch zu pauschal gefragt, aber vielleicht können wir uns mal so nähern, welche Auswirkungen hat das denn jetzt zum Beispiel dann auf die Rolle von, ich sag jetzt mal bewusst, von Männlichkeit zum Beispiel, wenn es darum geht, New Work-Prinzipien in dem Zusammenhang sicherlich auch Leadership-Prinzipien irgendwie zu definieren. Jetzt auch hier, weiß gar nicht, ob das eine geschlossene Frage ist, dann macht es ja total Sinn, auch dieses Thema mit reinzuholen, weil wenn man das nicht thematisiert, dann legt man ja vielleicht manchmal wieder so ein Jumpsuit wieder darüber und irgendwie ist es dann wieder nicht ausgesprochen oder täuscht mich jetzt gerade mein Eindruck, wenn ich dir so zuhöre.
Ja, das wir haben im Buch auch irgendwo die mal provokant gefragt, ist New Work weiblich? Die Antwort ist natürlich nein. Also New Work ist natürlich nicht weiblich als Konzept, als Idee, als Philosophie oder Organisationsentwicklungsrichtung. Aber was wir, wenn wir jetzt über New Work in zwei Richtungen nachdenken, und zum einen als oder Sammlung an Ansätzen, die jetzt, sage ich mal, mehr Partizipation, mehr demokratische Organisationsgestaltung, mehr dezentrale Organisation fordern und fördern und dafür auch Antworten bietet, wie das gehen kann. In Klammern, weil das halt in komplexen Umgebungen das bessere Organisationsmodell ist, ne, das ist immer die Idee dahinter in der Regel. Bedarf es halt, um in so einer Selbstorganisation besser navigieren zu können, brauchst auch mehr Selbstführungskompetenz der Einzelpersonen. Und was brauchen wir für Selbstführung? Wir brauchen vor allen Dingen auch Selbstkontakt. Und so wird gleich ein Schuh raus. Wir sind über eine Studie vom MIT gestolpert. Ich habe einen LinkedIn-Post dazu gemacht, die wurde extrem unterschiedlich diskutiert da irgendwie. Und was da rauskam, ist, dass die kollektive Intelligenz, und kollektive Intelligenz versteht sich in der Kurzform so, dass es die Fähigkeit einer Gruppe beschreibt, auf neuartige Probleme Lösungen zu entwickeln. Das ist ein längerer Diskurs, längere Forschungsfrage in der Arbeitspsychologie, ob jetzt individuelle Intelligenz, kollektive Intelligenz bedingt und so weiter. Naja. Und in der Tradition ist auf jeden Fall dieser Research entstanden, der auch mehrmals wiederholt wurde. Und das Ergebnis ist, dass die Anzahl an Frauen mit der Ausprägung der Gruppenintelligenz korreliert. Also je mehr Frauen in einem Team sind oder in einer Gruppe, desto kollektiver, intelligenter ist sie im Schnitt. Das ist ja erstmal eine Nummer. Die Forschenden selbst, also Forschungsgruppe um Thomas Malone und auch andere WissenschaftlerInnen, die in der gleichen Richtung forschen, diskutieren natürlich, das liegt jetzt nicht am biologischen Geschlecht, sondern es liegt wieder an den sozialen Beipackzettel, der damit einhergeht. Und letzten Endes ist es darauf zurückzuführen, dass Frauen die Redeanteile besser steuern, also gleichmäßiger verteilen, und die soziale Sensitivität höher ist. Also sie quasi ein besseres Gespür dafür haben, was gerade abgeht, und darauf reagieren zu können. Und das sind eigentlich die Faktoren, die dahinter liegen. Und die sind eben deutlich stärker mit dem Geschlecht weiblich assoziiert. Und das zeigt halt, dass wir in solchen Kontexten, in denen mehr Steuerung in Gruppen geht, also weniger über hierarchische Führung geht, wir auf jeden Fall einen Gender-Effekt haben können in Organisationen, der zugunsten von Frauen oder von weiblichen Qualitäten gelegt wird. Und deswegen, ne, gibt es da einen direkten Zusammenhang mit dem Thema, weil wir sagen so, hey, das ist für uns der New Work Man Gap. Also wir Männer haben einfach in den Kompetenzen, die in New Work gebraucht werden, gibt es einfach ein Gap zu dem, was wir in unseren Gender-Stereotypen, in den Anleitungen, was heißt es, ein Mann zu sein, mitnehmen. Ne? Mhm. Und diesen Gap, den wollen wir verkleinern und den wollen wir, also das, ich meine, das hehre Ziel ist jetzt vielleicht, wenn wir in 100 Jahren sprechen, dann ist diese Unterscheidung zwischen Männern und Frauen völlig egal. Das wäre eigentlich der Idealzustand, weil ich gehe zurück zum ganz am Anfang vom Gespräch, es ist ein super schlechtes Unterscheidungskriterium. Aber solange die Unterschiede doch so deutlich nachweisbar und erfahrbar sind, müssen wir halt über die Unterschiede sprechen, um sie dann zielgeführt bearbeiten zu können und im Sinne des besten Potenzials für alle in die Persönlichkeitsentwicklung auch zu tragen und das menschliche Potenzial zu entfalten.
Mhm. Und wo du jetzt gerade das MIT erwähnst und in dem, sag mal, in der Schule ja auch Otto Scharmer sozusagen unterwegs ist und ja auch das Thema Transformation ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich weiß jetzt nicht, also nicht sicherlich nicht so in dem Speziellen, aber das bestätigt ja eigentlich zum Beispiel ja auch ein Phänomen, das er beobachtet und da jetzt auch nicht in der Tiefe, aber dass er ja sagt, Disconnect ist eigentlich immer so das Erste, was auftaucht und was die Sache so schwierig macht, dann bestätigt das ja eigentlich nur noch vielleicht etwas granularer, dass eben auch hier ja das Phänomen von Disconnect meistens und ich glaube ganz pragmatisch, aber eben auch, wie du schon sagst, auf so einer eher intellektuellen, akademischen Ebene ja auch ein ganz, ganz großes Thema ist oder was sich da so durchzieht, ne? Also.
Ja. Und wenn ich da mal direkt einhaken kann, also auf einem gewissen Abstraktionslevel könnte man sagen, Mann sein bedeutet eigentlich ständiger Disconnect. Ist jetzt überspitzt, ne? Aber das ist auch, das hat auch eine gesellschaftliche Funktion. Über 90% aller tödlichen Arbeitsunfälle sind Männer. Weil Männer natürlich auch Berufe machen, wo sie sich zum Beispiel von Angst oder so viel stärker disconnecten müssen oder besonders angesehen sind in ihren Peers, ne, weil sie einen gefährlichen Job machen oder so. Natürlich könnten Frauen auch diese Jobs übernehmen oder weniger Männer, das, also, ne, das, wie gesagt, das nur am Rande. Aber dieser Disconnect, und das ist halt das, was wir, Bell Hooks schreibt oder bringt es ziemlich auf den Punkt in einem ihrer Bücher, die hat sehr viel zur Gleichberechtigung der Geschlechter gemacht, das ist eine ganz tolle Autorin aus den USA, leider verstorben vor ein paar Jahren. Der erste Preis des Patriarchats sind, also das ist ein sinngemäßes Zitat gerade, sind die Gefühle der Männer. Mhm. Und das ist super interessant, weil sie als, ich sag mal, super genderreflektierte Person und als geborene Frau gewissermaßen reflektiert es auf eine Art und Weise, dass sie sagt, eigentlich fängt es bei den Männern an. Das Ganze, was wir heute im Feminismus bearbeiten wollen, ist eigentlich, sind die ersten Leidenden, sind die Männer. Und das ist super interessant, weil die Gefühlsabwehr ist, so wie wir das zumindest in unserem Buch für uns herausgearbeitet haben, ist eigentlich das zentrale Element von traditioneller Männlichkeit. Und wir können zum Beispiel schon bei Kleinkindern im Alter von 3 Jahren einen deutlichen Unterschied im Emotionsausdruck und in der Fähigkeit, Emotionen auszudrücken, zwischen Jungs und Mädchen feststellen. Und es gibt nur eine Emotion, die Jungs stärker zeigen als Mädchen. Wut. Und also mit 3 Jahren, ne, und da sieht man mal, wie krass früh das halt, das Kind setzt sich ja nicht hin und sagt, ich beschäftige mich jetzt so und so mit Emotionen, ne, aber dadurch, dass zum Beispiel mit Mädchen doppelt so viel gesprochen wird, vor allen Dingen, wenn sie traurig sind oder weinen und auch doppelt so schnell gesprochen wird oder sie getröstet werden wie Jungs im Vergleich im Mittelwert, entstehen halt solche Unterschiede. Ne? Mhm. Und so, weil du meintest Disconnect, ne, deswegen ist auch der allererste Punkt bei uns im Buch im Lösungsraum, ist dieses, Raphael Thelen, der war bei uns im New Work Man Podcast zu Gast, der hat eine schöne Metapher benutzt, der hat gesagt, und dann bin ich auf einmal, habe ich die Tür aufgemacht und habe das innere Königreich der Emotionen erkannt. Und was da für ein Reichtum eigentlich für mich drin steckt. Und das ist genau das Ding, ne, dass wir als Männer tendenziell lernen, unseren Zugang zu unseren Emotionen stark zu beschränken, wenn nicht sogar bis hin zu abzuschneiden. Ne, du bist ja auch als Coach unterwegs. Also ich habe das mehrmals schon in Coaching-Situationen oder auch in Workshops erfahren, dass Männer echt überfordert sind, wenn das Gegenüber, kann auch eine Frau sein, also ne, wenn das Gegenüber anfängt zu weinen. Mhm. Also das ist ja nicht, weil die Person weint, sondern weil ich mit diesem emotionalen Zugang zu mir selber abgeschnitten habe, im Disconnect bin, kann ich da nicht darauf reagieren und komme in Freeze oder in Fluchtgedanken. Ne?
Mhm. Oder jetzt sogar auch an der Stelle in etwas sicherlich fremdes Wort in dem Kontext unterschiedlich incentiviert wird, weil, wie du ja auch sagst, der Zugang zu Wut hat vermeintlich eine höhere Incentivierung, ne, so eben auch bei Jungs und eben der Zugang zu anderen Emotionen wird eben entweder erklärt, den gibt es abzuschneiden, wobei auch hier glaube ich ja sehr stark, dass es ja, klar, es gibt diese Sätze irgendwie, Indianer kennt keinen Schmerz und dieses Ganze auch hier wieder, diese ganzen Plattitüden und auch sicherlich diese sogenannten gesellschaftlichen Glaubenssätze, die da immer auch platziert werden, aber wahrscheinlich findet ja viel mehr auf so einer subtilen, unbewussten Ebene statt. Also auch im Bereich von Inzentivierung, ne? Also wann zeige ich Angst, wann zeige ich zum Beispiel auch Scham? Das sind ja alles so, also Scham gerade als wahrscheinlich die stärkste Emotion in dem Zusammenhang. Sag mal, wo, und ich glaube, ich glaube, für uns beide dadurch zumindest in Anspruch nehmen, dass wir dieses Gefühl auch kennen und wahrscheinlich auch sehr gut kennen, wie viel wir in unserem Leben getan haben, damit wir uns nicht schämen müssen, geschweige denn das Gefühl von Scham auch wirklich wahrzunehmen und sogar vielleicht sogar auszusprechen. Also ich glaube, das ist ja so wahrscheinlich die Königsdisziplin, wenn es darum geht, vielleicht auch gerade ja in dem Zusammenhang, ne? Vielleicht auch gerade in der Diskussion, wann ist ein Mann, jetzt habe ich es doch irgendwie gesagt, da irgendwie auch zuzugeben, dass es da ganz schambehaftete Dimensionen und Bereiche gibt, wo es ja mal als allererstes gar nicht so einfach ist, drüber zu sprechen.
Mhm. Voll. Und also Scham ist halt eine super starke Emotion, die einfach sehr, sehr intensiv ist, finde ich, und ja, einen auch wirklich richtig runterzieht. Also jetzt im buddhistischen Sinne würde man sagen, es kann alles, was positiv ist, auch negativ, ne? Also da steckt natürlich auch immer was drin, aber und das nicht zu fühlen oder dann abzuschneiden, dann, ne, es gibt ja dann sozusagen diese, eine Möglichkeit, ist ja Wut als Stellvertreter-Emotion zu missbrauchen. Also fehlgeleitete Wut. Und Wut kann auch ja auch total,
Strategie, ne?
Genau, du kennst das ja vielleicht auch vom Sport, ne? Wut kann ja, wenn ich die richtig kanalisiere, kann das ja ein total geiler Energiemotor sein und ich kann, wenn ich das steuern kann für mich, das muss ja nicht in Aggression sich münden gegen eine andere Person. Na, aber es kann halt irgendwie ja auch Kraft bereitstellen. Wenn es jetzt als Stellvertreter-Emotion daherkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht funktioniert, deutlich höher. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass jeder Mann, der wutend ist, eigentlich Scham oder Trauer oder irgendwas anderes empfindet, überhaupt nicht. Ne? Das meine ich gar nicht. Aber das sind halt schon Sachen, die finde ich dann schon, ja, uns die Entwicklungsmöglichkeiten sehr, sehr beschränkt werden lassen, wenn ich da nicht in das volle oder in ein deutlich erweitertes Spektrum der Emotionalität eintauche und auch diese Emotionen im besten Sinne nutzen kann für mich. Ja.
Ich will noch mal so ein bisschen den Kontext wieder oder das Gespräch noch mal Richtung Arbeit, New Work oder überhaupt über so das ganze, das Arbeitsumfeld oder Organisationsumfeld ist wahrscheinlich jetzt irgendwie doch noch etwas besser beschrieben, lenken und auch da noch mal so die Frage stellen, wie wahrscheinlich bei allen anderen Erkenntnissen auch, ist es vielleicht auch so, dass wir vielleicht auch gerade in Bezug auf dieses Thema manchmal gar nicht so sehr das Erkenntnisproblem haben, sondern eher so dann auch relativ schnell die Frage im Raum steht, ah ja, okay, nee, war mir bekannt, habe ich erkannt, im Zweifel sogar diese ganzen Aha-Momente spürbar sind. Und dann so die berühmte Frage kommt, ja, das ist ja jetzt schön, also jetzt weiß ich das, was mache ich jetzt damit? Also wie gehe ich denn jetzt weiter? Also was ist denn zum Beispiel so ein erster konkreter Schritt? Also jetzt vielleicht auch mal schon aus den Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wo du ja auch beschreibst, dass ihr damit ja auch in Organisationen unterwegs seid. Und ich habe auch verstanden, dass es sicherlich nochmal einen speziellen Raum sogar auch dafür braucht, wo klar ist, dass das irgendwie ein Thema wird.
Also wir haben vor allen Dingen ein Erkenntnisproblem. Deswegen, wir kommen gar nicht oder selten dahin. Weil wenn die Erkenntnis da ist und ich sag mal auch mit einer gewissen Wahrhaftigkeit anerkannt wird oder also gesagt wird, hey, okay, da ist wirklich was und da ist ein Potenzial und da ist auch ein Problem oder ein Problem erleben, dann kann ich sagen so, hey, Gleichberechtigung ist gut. Weil Menschen, die in Gleichberechtigung leben, sind einfach glücklicher. Männer und Frauen, also und alle anderen, ne? Das ist also super, also ne, das, auch das ist eindeutig. Es gibt ja für alles Daten heutzutage, es ist halt alles belegt schon. Und das, was Menschen nachhaltig glücklich macht, ist primär die Qualität der Beziehungen, die sie führen. So 70% der Männer, die verwitwen, verlieren ihre einzige emotionale Ansprechperson. Frag mal eine Frau. Also da gibt es sicherlich auch Frauen, bei denen das ähnlich ist, aber ne? Und also wenn das Erkenntnisproblem nicht da wäre, dann würden wir wahrscheinlich viel mehr über die Lösung sprechen. Und Meine Erfahrung ist, dass wir, natürlich gibt's Menschen, so wie du sagst ja auch, hey, da ist irgendwie ein interessantes Thema, lass uns mal dazu sprechen. Ne, da muss ich jetzt, oder was heißt, ich muss das sowieso nicht, aber da geht's jetzt nicht darum, erstmal zu erkennen, hey, gibt's da eine Spannung mit unseren Männlichkeitsbildern und schränken die uns vielleicht ein? So, ne? Du sagst so, hey, natürlich schränkt uns das irgendwie ein, weil uns das sozial formt. Das Gleiche könnte man auch mit Frauen machen. Aber bei Männern ist es eben auch so. Und das ist halt, wird halt wenig drüber geredet. Und dadurch, dass dieser Diskurs so unprominent, also manchmal flammt er so kurz auf, ne, jetzt zum Beispiel Große Koalition, ne, nicht Große Koalition, jetzt hier unsere drei Jamaika, ach, nicht Jamaika. Also hier.
Ampel?
Genau, Ampel, danke. Die Ampelgespräche und, oder die Nichtgespräche und dann das Zerfallen der Ampel. So, dann wird mal kurz gesagt, ja, das sind nur Männer gewesen und wenn das Frauen bla bla, ne, so, dann kommt es mal kurz, dann wird so ein bisschen diskutiert und dann wird wieder so diskutiert zwischen, hey, es gibt die Treadwives in den USA, die irgendwie 12 Kinder haben. In Klammern, wo die Hälfte irgendwie gekauft ist für Instagram und das ist ja auch ein bisschen crazy, aber. Und die, die irgendwie sagen, hey, wir müssen alle Gender-Vorstellungen auflösen und ich bin jetzt irgendwie irgendwas dazwischen, ne? Und noch viel mehr oder was ganz anderes. Whatever floats your boat, meine eigene Meinung dazu. Also, ne, aber das sollen alle machen. Aber da ist einfach, die Pole sind so weit auseinander, das will ich nur sagen. Und da irgendwie in einen gesunden Dialog zu kommen, hey, da ist ein Entwicklungsfeld für uns individuell und als Gesellschaft. Da sind wir einfach, also meine Wahrnehmung, da sind wir einfach ganz am Anfang. Und dass Organisationen für sich erkennen, hey, wir haben echt, es gibt diese Masculinity Competition Culture in Organisationen, also so männliche Kompetitionskulturen. Und das ist richtig, also die wirken richtig krass negativ auf Organisationen. Und ich kenne viele Organisationen, durch meine beraterische Tätigkeit, aber auch durch meine Anstellungen in Organisationen, wo ich sage, hey, da gibt's auf jeden Fall Elemente und die wirken. Und die sind da, aber nobody talks about it. Und es ist einfach nicht bewusst. Ne? Deswegen, ich glaube, wir haben vor allen Dingen dieses, wir müssen es in den Dialog, in den Diskurs bringen. Und dann kann man ja immer noch sagen, wir haben es uns angeguckt und entweder wir wollen uns nicht mit beschäftigen oder wir glauben, andere Sachen sind gerade wichtiger oder so. Völlig fein, aber guck's dir mal an, ne? So in dem Sinne.
Jetzt, wo du das gerade auch nochmal ausgeführt hast, also zum einen habe ich bin jetzt auch, wenn ich dir so zuhöre, ja, wahrscheinlich ist es dann doch eher noch ein Erkenntnisproblem und gar nicht, also wir sind noch gar nicht bei dem Umsetzungsproblem, weil eben tatsächlich, das habe ich beschreiben, weil das wäre eher Bewusstwerdungsprozess noch gar nicht in der Tiefe stattfinden kann. Vielleicht auch, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, weil natürlich dieses Thema extrem schnell einer Gefahr ausgesetzt wird, eben so pauschalisiert als eben so eine Gender-Diskussion zu betrachten. Also irgendwie, ja, hier der Pau hat jetzt irgendwie gesagt, alle Frauen sind schlauer. Also das kann man immer so, ne, so.
Ja, genau, das, ja, genau, das, also passiert will, dann schnell.
Ja, es ist ja so, das ist ja interessant. Also, weil genau darum, es geht ja gar nicht um eben diese Pauschalisierten und manchmal ist ja dann durchaus, und jetzt sind wir ja an einem Punkt, der vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, manchmal ist es ja durchaus doch hilfreich, Facettenreichtum und damit natürlich einen höheren Komplexitätsgrad zuzulassen, weil wenn ich den gar nicht zulasse, dann bleibe ich eben immer nur so an der Oberfläche und werde wahrscheinlich eben die Diskussion auf der Ebene und vor allen Dingen mit der Qualität, mit der du, ihr oder wir jetzt auch vielleicht die führen wollen, kann man gar nicht führen, weil natürlich auf der Oberfläche bist du irgendwie nur immer in Polaritäten unterwegs, wo du die ganze Zeit versuchen musst, immer irgendwie erstmal alles nochmal wieder zu relativieren, nochmal zu erklären. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar auch so eine fast eine subtile Strategie, dadurch immer alles wieder verwässert und du eigentlich gar nicht zum Punkt kommst. Der ja vielleicht auch ja gerade, wie du schon sagst, die Intention dieses Buches auch ist, nämlich dazu einzuladen, eben diese Pauschalitäten vielleicht mal zu verlassen und sich eher zu fragen, okay, was steckt da eigentlich für eine Erkenntnis drin? Und wenn es gelingt, die Erkenntnis überhaupt erstmal in einem Raum zu haben, und ich bin ja der festen Überzeugung, da ist ja völlig egal, ob da nur Männer oder Frauen sitzen oder eben beides, sondern wenn diese Erkenntnis im Raum ist, wäre ich mal eine ganz andere Qualität von Diskussion anzuschieben.
Ja, und auch so dieses, ne, wieder, das ist ja kein Nullsummenspiel, entweder wir kümmern uns jetzt um die Frauen oder um die Männer, oder wir können uns nur um die Frauen kümmern und denen was Gutes tun, und anderen Geschlechtern, die eben nicht männlich sind oder sich nicht männlich identifizieren, wenn wir was für die Männer nicht tun. Und das ist halt die Logik meistens, ne? Wir haben jetzt gerade, wir sind gerade mit einer größeren Organisation, ganz tolle Organisation auch im Kontakt und die sagen so, ja, wir machen ja schon ganz viel. Wir haben zum Beispiel ein Male Allyship Programm. Ein Male Allyship Programm sind Programme, wo Männer sich als Ally für Frauen verstehen, damit sie sie reinheben in diesen, oder damit sie diese strukturelle Ungerechtigkeit verringern oder da unterstützen. Total sinnvolle Sache. Aber da geht's ja nicht um die Männer. Ne? Und ich fand's, es ist halt super interessant, dass sie sagen so, wir machen ja schon ganz viel, wir machen Male Allyship. Und dann so, nee, ihr macht im Gegenteil, ne, ihr sagt sogar, hey, ihr Männer, guckt nicht auf eure Leiden, sondern jetzt guckt mal auf die ganzen Leiden der Frauen, die ihr seit x 100 Jahren durch patriarchale Strukturen strukturell benachteiligt sind, die müsst ihr jetzt hochheben. Aber wir sehen halt, das kippt irgendwann und wir sehen das halt super deutlich in der Schule, dass die Jungs, und das auch in USA ist es noch krasser als bei uns, total hinten dran bleiben hinter den Mädchen in Schulabschlüssen. Sowohl in der Quantität als auch in der Qualität. Und da in diesen Modus zu kommen, hey, wir können was für die Männer tun. Das kann sich über Führung aufhängen, das kann sich über betriebliches Gesundheitsmanagement, das können offene Workshop-Angebote sein in Organisationen, aber das heißt, wir können gleichzeitig was für Frauen tun und das bedingt sich gegenseitig, weil ich sag mal, mehr lebensdienliche Männlichkeit wird automatisch der Organisation, aber auch dem sozialen Gefüge in Organisationen und aber auch dem darüber hinaus, also beyond the organization, wird es auch einen positiven Impact haben.
Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir sind gerade irgendwie an einem ganz guten Punkt. Also zum einen schaue ich dich jetzt tatsächlich auch hier mal virtuell an, um dich nochmal einzuladen. Gibt es noch etwas, und das sei jetzt mal so ein bisschen auch als, wie soll ich sagen, Einläutung eines Schlussaktes irgendwie zu verstehen. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist noch extrem wichtig in dem Kontext, und zwar eben in dem Kontext zu verstehen oder vielleicht auch jetzt gerade im Hinblick auf die Intention und das Anliegen des Buches?
Ja, ich bin so ein bisschen hängen geblieben, auch ne, als du nochmal meintest Mut. Und es gibt viel mehr, als wir meistens denken. Aber die meisten Leute reden nicht öffentlich drüber. Und da den Mut zu haben, vielleicht die Person zu sein, die einfach mal was anspricht, in Frage stellt, was irgendwie so ist, wie man es gelernt hat oder so, und das mal in Kontakt mit anderen zu bringen. Vielleicht, es muss nicht unbedingt ein Mann sein, es kann auch jemand anderes, ein anderer. Ja, es muss nicht unbedingt ein Mann sein, aber vielleicht ist es sogar ein Mann, das ist meistens noch ein bisschen schwerer, aber sag mal in Kontakt zu bringen oder einfach auch mal eine Frau oder jemand, der sich als irgendwas anderes identifiziert, zu fragen, hey, wie erlebst denn du das eigentlich aus deiner Perspektive? Und dann wird häufig ganz schnell deutlich, ah, da ist ein Space, da ist ein Raum, da sind auch Qualitäten, die vielleicht häufig gar nicht besprochen werden, aber eigentlich geht's anderen auch so. Und das ist eigentlich das Schöne, finde ich, wenn andere merken, hey, anderen geht's irgendwie ähnlich, das ist natürlich für jeden Menschen immer ein bisschen anders, aber anderen geht's irgendwie ähnlich und wir können diese Fragen gemeinsam bewegen. Und dafür würde ich gerne ermutigen. Mit und ohne Buch.
Das finde ich jetzt irgendwie auch ein schönes Schlusswort. Ich will das jetzt gar nicht verwässern. Und genau, nehme jetzt mal so mit dem Satz oder mit der Einladung, mutig zu sein, schließe ich jetzt mal dieses Gespräch und danke dir sehr für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Und hab die stille Hoffnung, vielleicht ist das so ein bisschen der Schlussakkord. Vielleicht ist es ja sogar so, dass jemand, wir sagen jetzt mal bewusst, ganz neutral zuhört und irgendwie das als eine Ermutigung betrachtet, vielleicht mal was in den Raum zu bringen, das anders ist oder das vielleicht als allererstes mal ein Problem Space öffnet, um dann zu schauen, wie daraus ein Solution Space entsteht.
Schön.
Vielen Dank.
Danke dir.
Lieber Daniel.
Ja, danke dir.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.